Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Großartig, oder? Dieses Licht. Ich sehe euch kaum. Aber es ist doch großartig, dieses Licht zu entzünden. Und es zeigt uns, Jesus lebt. Diese paar Kerzen, die wir hier angezündet haben, das lässt uns spüren, Jesus lebt. Es stimmt wirklich. Und als ich gerade eben draußen stand und versucht habe, bei dem Wind die Osterkerze anzuzünden, habe ich gedacht, Mann, das passt. Das passt sowas von zur Auferstehung. Man kann es gar nicht glauben, dass diese Kerze wirklich irgendwann angeht, wenn immer wieder der Wind kommt und sie auspustet. Und dann, irgendwann, geht es doch. Jesus lebt. Er ist auferstanden. Auch wenn man es kaum glauben kann, er ist wirklich auferstanden. Das sagen wir ja in diesem Ruf, er ist wahrhaftig auferstanden. Genau, auferstanden. Ich habe mit euch mal einen Test vor, jetzt am Anfang der Predigt. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie auferstanden seid ihr? Das ist ja der Clou, wieso wir uns überhaupt heute Morgen um 4 oder um 5 langsam aus dem Bett geschält haben, weil Jesus auferstanden ist. Wie auferstanden fühlt ihr euch eigentlich? Das bedeutet, auf einer Skala von 1 bis 5, 1 bedeutet, ich bin noch völlig fertig, absolut übermüdet und will eigentlich zurück in mein Bett. 2 bedeutet dann, ja, es geht schon halbwegs. 3 ist irgendwo in der Mitte. 4 bedeutet, ja, ich bin schon recht fit. Ich bin, fühle mich schon ganz aufgestanden oder auferstanden. Und 5 bedeutet, yeah, hier bin ich. Ich bin topfit. Und ich möchte euch bitten, jetzt mal einen Moment zu überlegen. 1 bis 5. Und dann werde ich die Zahlen nochmal aufrufen. Und jeder von euch darf einmal aufstehen, auch wenn es schwer ist. Aber jeder von euch darf einmal aufstehen und das mal so nachempfinden. Okay. Hat jeder eine Zahl? Sieht gut aus. Also, wer sagt auf einer Skala von 1 bis 5, dass er eine 1 ist, also noch total müde? Alle Einser mal bitte aufstehen. Großartig, dein Mut, wirklich, dass du dich traust, alleine aufzustehen. Das finde ich, verdient mal einen kurzen Applaus. Okay, und wer sagt 2, also es geht schon so halbwegs? Alles klar. Und alle, die sagen so in der Mitte irgendwo, also bei 3 pendel ich mich ein. Das ist schon recht die Mehrheit. Und wer pendelt sich bei der Nummer 4 ein, also sagt, ich bin schon ziemlich fit? Oh ja, es wird immer mehr. Okay, und die 5er, wer sagt, er ist topfit und super motiviert? Okay, ja, dann kann ja einer von euch nach vorne kommen und die Predigt halten. Wer mag? Auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und jetzt, wo wir auch alle aufgestanden sind, einfach wieder wach sind, vital sind, die Kerzen an sind, da wollen wir nochmal zu Maria gehen. Zu Maria. Die Martina hat es gerade so schön gesagt, bei ihr ist es Nacht. Es ist noch dunkel. Am frühen Morgen, so wie wir heute, war sie mit ihren Freunden, den anderen Jüngern, ans Grab gegangen, um Jesus die letzte Ehre zu geben. Doch das Grab war leer. Und die anderen sind wieder heimgegangen. Das finde ich ehrlich gesagt witzig. Die Jünger, die gehen einfach wieder heim. Die sind wahrscheinlich wieder ins Bett gegangen. Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Doch Maria, die ist geblieben. Sie blieb allein, weinend und war voller Trauer und einfach am Boden. Sie wollte nicht gehen, sie wollte keinen Schritt mehr weiter. Sie war einfach nur traurig. mitten in der Nacht. Das ist eine erbärmliche Szene, wie sie da am Grab steht und weint. Jesus ist weg. Und ich kenne diese Nacht. Ich kenne diese Nacht, dieses Gefühl, allein dazustehen, trauernd am Boden. Vielleicht seid ihr auch schon mal ganz allein gewesen, schlaflos, von allen guten Geistern verlassen, voller Trauer. Vielleicht am Grab eines lieben Menschen oder nach einer tiefen Krise. Diese Nacht, die gehört zu uns. Als Menschen erleben wir diese Nacht, diese Dunkelheit. Der eine mehr, der andere weniger. Doch wir kennen das, dieses Gefühl, es geht nichts mehr. Und Maria schaut in dieser Dunkelheit in das Grab. Und da sieht sie zwei Engel. So nüchtern, wie ich es jetzt gesagt habe, so schildert es uns auch das Johannesevangelium. Sie erschrickt nicht. Sie ist aber auch nicht begeistert. Sie reagiert eigentlich gar nicht. Sie sieht nur ihre Trauer. Jesus ist weg. Jesus ist weg. Ich wollte doch noch mal zu ihm, ihn noch einmal sehen, aber er ist weg. Also wenn ich einen Engel sehen würde, oder sogar zwei, also ganz ehrlich, ich würde mich mal irgendwie freuen oder erschrecken oder sagen, was macht ihr denn hier oder irgend so etwas. Aber Maria, die ist traurig. Die sieht nichts anderes als Trauer. Jesus ist weg. Und dann stellt ihr dieser Engel auch noch so eine blöde Frage. Maria, was weinst du? Ja, also wenn das schon ein Engel ist, dann sollte er doch wissen, warum sie weint. Doch Maria sagt, ja, sie haben ihn weggenommen. Irgendwer hat ihn weggenommen. Wisst ihr vielleicht, wo er ist? Sie ist mit ihren Gedanken immer noch bei Jesus in ihrer Trauer. Und da steht ein dritter Mensch im Raum. Es ist Jesus, wie wir gehört haben. Und auch er stellt die gleiche komische Frage. Maria, was weinst du? Wen suchst du? Jesus weiß es doch. Warum fragt er denn? Will er Maria ärgern? Wollen die Engel Maria irgendwie ein bisschen hochnehmen? Was soll denn das? Was ist das für eine Frage? Was ist los? Wen suchst du? Warum weinst du? Das ist doch offensichtlich. Doch Jesus will, dass Maria ihr Bedürfnis sagt. Dass sie sagt, was los ist. Dass sie ehrlich zu sich selbst ist und sagt, hey, ich will dich eigentlich gar nicht nur einbalsamieren, Jesus. Ich will dich zurück. Ich will, dass du wieder lebst. Dass sie ehrlich zu sich selbst ist und merkt, was eigentlich in ihr los ist. Dass sie erkennt, was ihr Bedürfnis ist. Ich will meinen Jesus zurück. Das ist doch eigentlich, was sie will. Und Jesus sagt, komm, sag es mir. Sag mir dein Bedürfnis. Auch wir haben Bedürfnisse. Was für Bedürfnisse hast du, abgesehen von der Mütze Schlaf? Was brauchst du? Wir brauchen verschiedene Dinge. Es gibt Sachen, die brauchen wir unbedingt zum Leben. Ich möchte euch ein kurzes Bild zeigen. Da sieht man mal, was wir so alles brauchen. Ganz unten steht Sauerstoff, Wasser, Essen. Das braucht jeder von uns. Aber auch die Dinge da weiter oben, also Schutz und Sicherheit, einen festen Arbeitsplatz, eine Wohnung, eine Bleibe, das brauchen wir. Oder das soziale Netzwerk, Leute, die uns lieb haben, auf die wir uns verlassen können. Auch das sind Bedürfnisse und natürlich Anerkennung, dass wir wer sind, dass Leute uns wertschätzen. Und das Letzte, dass wir auch Freiheit haben, das Leben zu gestalten. Diese Bedürfnisse sind in uns Menschen angelegt. Und Jesus sagt nicht, bleib allein mit deinen Bedürfnissen oder ich kenne sie doch eh schon, sondern er sagt, tritt mit mir in eine Beziehung. Sag mir, was du brauchst. Sag mir, was du brauchst, wenn es der Arbeitsplatz ist. Sag mir, was du brauchst, wenn du Freunde suchst, wenn du vielleicht einen Partner suchst, sag es mir doch. Du musst damit nicht allein bleiben und weinen. Jesus fragt uns in der tiefsten Nacht, was weinst du? Sag mir doch, was du brauchst. Und was er dann damit macht, mit diesem Bedürfnis, dass wir ihm sagen, das ist dann gut seine Sache. Aber wir dürfen es ihm sagen. Wir dürfen Gott unsere Bedürfnisse sagen. Maria, die kann das noch nicht wirklich. Sie kann ihm noch nicht ihre Bedürfnisse sagen. Sie kann ihm noch nicht sagen, was wirklich los ist. Die arme Maria, die hat es noch nicht verstanden. Sie hält ihn für den Gärtner. Sie hält ihn für den Gärtner. Vielleicht hat Jesus ja auch Humor gehabt und sich ein bisschen verkleidet. Das weiß man ja nicht so genau. Aber sie hält ihn für einen Gärtner. Ja, hier mit so einer Hake. Ich habe gehört, die benutzt man zum Gartenmachen. Und vielleicht Gartenhandschuhen. Und dafür hält sie Jesus. Den sie noch vor wenigen Stunden am Kreuz hängen gesehen hat, mit dem sie jahrelang jetzt auf dem Weg war, den hält sie für den Gärtner. So fokussiert war sie auf den Tod, auf Jesus ist weg, auf ich bin allein, dass sie nur den Gärtner sieht und nicht ihren Freund und ihren Meister. Denk nochmal an die Nacht von vorhin. Die Punkte, die wie bei Maria sind, wo wir uns ganz verlassen fühlen, an die tiefen und schweren Nächte des Lebens. An die Punkte, wo wir unten sind. Wo war Jesus da? War er da? Und wenn dir das nächste Mal ein Gärtner dann begegnet, dann schau noch mal genauer hin. Doch im Ernst, wo war Jesus? Wo war er? Wo war er in der Gottverlassenheit unseres Lebens? Wo war er, wenn wir unten sind? Maria sieht ihn nicht. Sie sieht nur Trauer. Sie sieht nur ihre tiefe Depression. Das sieht sie, sonst nichts. Maria! Der Gärtner spricht. Der, von dem sie es jetzt überhaupt nicht erwartet hatte, der spricht ihren Namen aus. Dieser Mann, den sie für einen irgendwen gehalten hat, der keine bestimmte Rolle für sie hat, der sagt ihren Namen und sie weiß sofort, Rabuni. Das ist eine erweiterte Form von Rabbi und man kann es übersetzen mit mein Großer. Sie hat ihn erkannt. Mein Großer, mein Lehrer, mein Meister, mein Freund, der, zu dem ich gehöre. Rabuni. Jesus ist es. Er ist es. Er nennt sie beim Namen und sie erkennt ihn. Und ich musste an die Bibelstelle denken, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Jesus ruft sie, Maria. Und sie weiß Bescheid, das ist er. Peter. Andrea. Raffaela. Lenore. Annemarie. Setz du deinen Namen bitte auch ein. Es würde zu lang dauern, jetzt alle Namen zu nennen. Setz deinen Namen ein. Du bist beim Namen gerufen. Jesus ruft dich bei deinem Namen. Er kennt deinen Namen. Er weiß, wer du bist. Das klingt zunächst schön, aber was bringt es denn jetzt? Ich kann mir Namen ehrlich gesagt recht schlecht merken. Vor allem, wenn ich jemanden nur einmal sehe, das ist dann ganz schön hart, sich den Namen irgendwie noch zu merken. Aber ich finde, es drückt eine große Wertschätzung aus, wenn jemand meinen Namen weiß. Wenn jemand meinen Namen weiß, der vielleicht sich eh viele Namen merken muss, der vielleicht auch etwas bekannter ist, das ist ein tolles Gefühl, das schätzt mich wert, wenn derjenige meinen Namen weiß. Und ich finde zum Beispiel, unser Pfarrer, der macht es immer so, bei den Konfirmanden, dass er ein Foto macht, dann den Namen aufschreibt und sie lernt. Das finde ich eine tolle Idee. Weil das drückt Wertschätzung aus. Das drückt aus, hey, das ist jemand. Das ist nicht irgendeine Nummer. Und Gott, Gott, der hat es ja dann noch viel schwerer, denn alle 4 Sekunden wird ein Kind geboren auf dieser Welt. Das ist meine Leistung, dass er alle Namen weiß, dass er jeden kennt, dass er sich die Namen merkt und dass er uns sogar damit anspricht, auch wenn wir so einen häufigen Namen haben wie Johannes. Wenn jemand meinen Namen kennt, das fühlt sich gut an. Und Gott kennt meinen Namen, er spricht mich an, er schätzt mich wert. Bei Gott bist du keine Nummer. Du bist nicht Massenproduktion 1.320.067, sondern du bist jemand, du bist ein Mensch, du bist ein Name, du hast einen Namen bei Gott. Gott will mit dir und deiner Persönlichkeit zu tun haben. Und wenn Gott dich beim Namen anspricht, dann heißt das auch, du bist gemeint. Nicht der links neben dir oder der rechts neben dir, sondern du. Du, Corinna, du bist gemeint. Du bist gemeint und Jesus spricht dich an. Er meint dich und er schätzt dich wert. Er nennt dich beim Namen. Maria darf ihre Bedürfnisse äußern. Sie ist wertgeschätzt und beim Namen gerufen und wir auch. Und dann erkennt sie den Auferstandenen. Sie hat ihren Jesus wieder. Er ist wieder da. Er ist lebendig zurück. Alles gut, oder? Maria will auf ihn zugehen, ihn umarmen, ihn einfach nur in die Arme schließen. Und wenn wir jetzt bei Hollywood wären, dann würde ein Sonnenuntergang da sein. Schöne Musik. Sie würden sich umarmen. Happy End. Fass mich nicht an. Was? Was ist denn jetzt passiert? Berühr mich nicht. Halt mich nicht fest. Wie ist Jesus denn drauf? Da steht der leibhaftig Auferstandene und Maria, die will weitermachen wie bisher, die will wieder mit ihm in Beziehung treten. Und Jesus sagt nein. Nein. Berühr mich nicht. Hatte Jesus vielleicht nur einen Körper, den man nicht anfassen darf, jetzt nach der Auferstehung? Nein, das glaube ich nicht. Thomas darf er dann später auch in seine Hände langen. Aber wieso sagt er das dann? Ich glaube, weil Jesus ein großer Seelsorger ist. Weil Jesus ihr keine falschen Hoffnungen machen will. Jesus weiß, er wird wieder gehen. Und Maria wird das erleben, was wir heute alle miteinander erleben. Jesus ist nicht so greifbar da. Er ist nicht anfassbar. Er ist zu Gott zurückgegangen. Also doch kein Happy End. Jesus geht wieder. Und für Maria bleibt vom Gefühl her nichts, wie es war. Alles bleibt anders. Jesus ist auferstanden, aber er wird wieder gehen. Das ist doch irgendwie nicht das, was sie sich gewünscht hat. Er ist auferstanden, aber spürst du ihn? Er ist auferstanden, aber ist er wirklich da? Maria ist sich vielleicht auch nicht ganz sicher gewesen. War das jetzt alles real? Ist er jetzt auch heute hier mitten unter uns? Und dann gibt es da noch die Theorien im Fernsehen. Hat mir letztens erst wieder jemand erzählt, dass er eine Fernsehsendung geguckt hat, wo es hieß, ja, die hatten eine Vision, die Jünger. Die haben sich das nur vorgestellt. Gott hat ihnen das irgendwie ein bisschen gezeigt, aber so wirklich auferstanden. Das ist auch gar nicht so wichtig, sagen manche Menschen. Es kommt nur darauf an, dass Jesus in dir auferstanden ist. Jesus ist doch jetzt auch nicht körperlich da. Vielleicht war das sogar alles nur ein guter Gedanke. Jesus sagt, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Alles gut. Alles gut. Er ist auferstanden. Er hat die Beziehung zu Gott vollkommen verändert. Er muss gar nicht mehr bei Maria bleiben. Das ist überhaupt nicht nötig. Er kann gehen. Das letzte Wort, was wir gerade eben gehört haben, draußen, das letzte Wort am Kreuz von Jesus ist, es ist vollbracht, Ziel erreicht, Mission solved, alles erledigt. Es ist geschafft. Gott und Mensch sind wieder zusammen. Die Beziehung ist hergestellt. Jesus hat es erledigt. Alles geklärt. Und die Auferstehung, die ist keine Einbildung. Ich bin tief davon überzeugt, dass trotz aller Anfragen sie historisch ist, dass sie wirklich passiert ist, dass es stimmt, dass er auferstanden ist, dass es dieses Wunder wirklich gibt. Doch dann muss er nicht mehr bleiben. Er muss nicht mehr so auf der Erde sein als Mensch. Das ist gar nicht nötig. Er kann gehen. Er hat doch alles erledigt. Alles ist gut. Wirklich. Und Jesus ist gegangen, um auf uns zu warten. Und ich glaube, er wartet auch heute noch auf uns zu Hause am gedeckten Tisch im Himmelreich beim Abendmahl. Für Maria ist jetzt alles gut, auch wenn sie es vielleicht noch gar nicht so richtig kapiert. Vielleicht kommen ihre Gefühle noch nicht hinterher, aber ihr Jesus hat das Ziel erreicht. Unser Jesus hat das Ziel erreicht. Er ist auferstanden. Wir dürfen ihm sagen, was uns bewegt. Wir dürfen ihm unsere Bedürfnisse sagen. Und er, der lebendige Gott, nennt uns beim Namen und schätzt uns wert. Und das muss ich euch jetzt nicht nur sagen, sondern das können wir schmecken, weil Jesus auf uns wartet. Jesus wartet auf uns. Eines Tages werden wir am Ende unseres Lebens als die, die zu Jesus gehören, bei ihm sein, Abendmahl mit ihm feiern, mit ihm Gemeinschaft haben, und das können wir jetzt schon schmecken. Von diesem bisschen Brot und bisschen Wein, da erleben wir etwas davon, dass der Auferstandene mitten unter uns ist. Er sitzt bei Gott und wartet auf uns, und wir dürfen kommen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft,